Das war halt so meine Idee, immer so Bildung und Musik zusammenzubringen. Offensichtlich immer unbewusst hatte das immer irgendwie eine Verbindung.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt's einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Soziologen, der heute Kinderrockstar in der Band Radau ist. Queraussteiger Arne Gedig. So, hier, ich sitze hier mit Arne Gedig. Willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
Arne hat auch einen ganz interessanten Werdegang, und zwar mehr oder weniger kurz gefasst vom Soziologen. Dann gab es Qualitätsmanagement in der Weiterbildung. Was das bedeutet, kannst du gleich nochmal erklären. Zwischendurch immer wieder Musik. Dann, und jetzt wird's ganz spannend, tatsächlich Kinderrockstar mit der Band Radau und mittlerweile Hörspiele, und generell zieht sich das alles so durch so Kinderthemen so generell. Und jetzt damit das so ein bisschen Struktur kriegt, das Ganze.
Ich weiß nicht, ob ich das versprechen kann, dass es das gibt, aber ich werde mir Mühe geben.
Wir versuchen's mal. Also ich würde erstmal fragen, wie man eigentlich erstmal mit Soziologie anfängt, und die zweite Frage ist, wie man damit eigentlich einen Job findet und wie man damit Geld verdient.
Ja, das hat sich mein Umfeld auch immer gefragt, was ist das eigentlich und wie verdient man eigentlich damit Geld, und letztlich kann ich es immer noch nicht beantworten. Soziologie ist ja sehr vielfältig, ne? Also es geht um Analysen und Strukturen gesellschaftlicher Art und immer das von oben drauf gucken. Und man kann da sehr viel lesen und sich sehr viel damit beschäftigen. Und damals, als ich das gemacht habe, ich habe, glaube ich, 98 meinen Abschluss gemacht, da gab es auch in Hamburg nicht eine wirkliche Studienordnung für meine Fächerkombination. Das heißt, man war total lost in diesem Studium. Und ich habe dann auch zum Beispiel mal so eine Kommilitonin oder so gefragt, so, ja, was machst du denn damit mal so jobmäßig? Und die Antwort war dann so, ey, das weiß ich doch jetzt noch nicht, das interessiert mich auch überhaupt nicht, ich finde einfach nur das Thema spannend. Und ich weiß nicht, wie es im Moment ist, also Soziologen, ne, man kann natürlich in die Forschung gehen, also so klassisch Marktforschung oder Sozialforschung, also viele Soziologen arbeiten tatsächlich in einer qualitativen oder quantitativen Marktforschung, machen Statistiken oder so, oder in der Sozialforschung und machen Arbeitsmarktanalysen und sowas.
Also viel Gesellschaftsforschung generell.
Genau, also man kann sozusagen die Forschungsrichtung machen, ja. Man muss ja auch viel Statistik können und so. Und eben auch Gesellschaftstheorien sind Inhalt und so. Oder man geht halt in Richtung Redaktion und schreibt Bücher und tauscht sich aus und berät Politiker und so. Und alles, was dazwischen ist. Also das heißt immer, wenn es um gesellschaftliche Zusammenhänge geht, ist man eigentlich als Soziologe gefragt. Ich fand es damals wahnsinnig spannend. Also ich habe...
Wie bist du denn drauf gekommen überhaupt? Also wie kommt man denn auf so ein Studium?
Ja, man findet das interessant, ne? Also ich bin ja, ich bin nach Hamburg gekommen, ich bin auf Sylt aufgewachsen und bin nach Hamburg gekommen und habe dann Zivildienst in einer Wohngemeinschaft mit geistig Behinderten gemacht und habe mich da, fand das wahnsinnig interessant und auch spannend und habe das genossen und fand das super. Und ich habe mich dann aber gefragt, warum die Leute, die ich da betreue, eigentlich irgendwie so wenig akzeptiert sind, weil die sind eigentlich total cool drauf und nett und so, aber irgendwie haben sie nicht die gleichen Chancen wie andere. Und ich fand das irgendwie komisch tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, weil, also, dass Leute einen Bogen drum machen oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und so. Und
aber was war das für eine Einrichtung?
Damals hieß das Kurt-Justheim-Gesellschaft, heißt das. Das heißt, Leben mit Behinderung heißt das heute. Das ist so eine große Einrichtung in Hamburg.
Ach so, alles, also kein spezielles?
Nee, die haben viele Wohngruppen und so. Und ne, also was wie die Evangelische Stiftung Alsterdorf, die auch jetzt externe Wohngruppen hat. Dazu. Also Es ging um Betreuung von geistig behinderten Erwachsenen in der Regel oder auch Jugendlichen in Wohneinrichtungen. Genau, und dann habe ich nach dem Zivildienst, musste 20 Monate Zivildienst machen. Ne? Aber wie gesagt, ich fand es ganz cool. So, ich hatte Geld dadurch und auch einen Zuschuss für das WG-Zimmer und so. Und da bin ich dann irgendwie drauf gekommen, dann bin ich irgendwie zu so einer Studienberatung gegangen. Ich wusste immer nicht genau, ich wusste auch nach dem Abitur nicht genau, was ich machen will. Und ich wollte eigentlich irgendwie dann so in die Richtung Sozialpädagogik gehen und Psychologie, weil ich dachte, ich arbeite so in diesem Bereich dann weiter und so. Und war dann in der Studienberatung und da waren halt auch Leute, die sich für Soziologie interessiert haben. Und ich fand das wahnsinnig spannend, einfach sich damit auseinanderzusetzen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und ob es nicht auch vielleicht ganz anders sein kann. Also, müssen wir überhaupt kapitalistisch leben und was hat das eigentlich für negative Auswirkungen und wo kommt das eigentlich überhaupt her und so. Also so diese, so auch so Grundfragen der Soziologie, was für Werte und Normen haben wir und muss das so sein? Ich habe immer gedacht, ich mache dann wahrscheinlich in diesem Bereich so geistige Behinderung, vielleicht Forschung oder so, macht dann da irgendwie weiter.
Aber hattest du da irgendeine Erkenntnis aus diesem Studium zum Thema Gesellschaft und irgend schon was mitgenommen? Was?
Ganz viele. Also ich habe dann, also das Einschreiben in die Uni, so ein Motiv war, das mir auch fast ein bisschen peinlich ist. Ich glaube, wenn ich das fertig studiert habe, kann ich bessere Songtexte schreiben, weil ich dann die Gesellschaft besser verstehe.
Oha.
Na, also so, ich finde ja gute Songtexte, also wenn man jemanden berühren will, dann hat man so ein bisschen was durchschaut, finde ich immer so. Und genau, also das war so ein Motiv. Am Ende hat es vielleicht auch geklappt, aber dann nur wirklich über Umwege. Aber ich habe ganz viele Erkenntnisse in dem Soziologiestudium gewonnen. Ich kann das nur empfehlen. Also wenn jemand nicht weiß, was er studieren soll, der soll auf jeden Fall oder sie Soziologie studieren, weil das eine Möglichkeit ist. Man denkt immer so, man kann nichts ändern. Ne? Also man kann aber wenigstens die Sachen versuchen zu verstehen und dann so einen Ansatz finden, vielleicht ein bisschen was besser zu machen. Das fand ich interessant an dem Studium.
Ah, und was hast du dann damit gemacht?
Ja, genau, das wollten auch immer alle wissen. So, ja, und was machst du denn jetzt? Und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt. Und es gab, dann war das so, dass ich dann Zwillinge bekommen habe. Mit meiner damaligen Frau. Und wir dann...
Das ist eine gute Antwort auf die Gesellschaft.
Genau. Vielleicht ist es auch, das ein bisschen besser machen und so. Jedenfalls musste ich dann relativ schnell einen Job finden und habe in der beruflichen Weiterbildung... In der geförderten beruflichen Weiterbildung, sind so private Institutionen, gibt es ja, die Arbeitslose weiterbilden, die zum Beispiel eine Qualifizierung brauchen, um wieder in den Job einzusteigen. Ne? Oder ne, es gibt dann, weiß ich nicht, die haben in ihrer Ausbildung bestimmte Sachen nicht gelernt und sind arbeitslos, weil sie die nicht können. Also gibt es so eine Qualifizierung dafür und dann haben sie die wieder.
Das sind aber so externe Firmen, das ist jetzt nicht Arbeitsamt.
Oder nee, das Arbeitsamt. Und das Arbeitsamt bezahlt es letztlich nur und diese Bildungsträger, diese privaten Bildungsträger müssen auch zertifiziert sein und so weiter und die bieten dann Konzepte an und machen die Beratungsgespräche und bilden dann weiter. Und bei so einem Bildungsträger bin ich dann gelandet. Ich habe dann die IT-Kurse, ich habe mich dann so ein bisschen ins IT-Thema, ich war sowieso schon ein bisschen computeraffin, habe dann Leute beraten, das war so richtig gerade so dieses irgendwie so, ja, Netzwerkadministrator wurden gesucht, ganz viele Netzwerkadministratoren, Computerwachstum,
immer noch.
Alle brauchten das. Es ist immer noch so, ja.
Es hat sich nicht viel geändert. Also ich glaube, IT geht's ganz gut.
Damals war es halt so auf dieser Administratorenebene. Genau, es stimmt, es ist immer noch so. Und da haben wir ganz viele Leute geschult, auch Umschulungen gemacht. Und so. Und da habe ich sowohl Konzepte dafür entwickelt, natürlich zusammen dann mit den Experten, die das auch unterrichtet haben, Und habe aber auch Leute beraten, die dann gekommen sind und gesagt haben, so, ja, hier, ich möchte gerne Weiterbildung machen und so. Genau, und bei diesem Bildungsträger ist dann ganz schnell klar geworden, man braucht, wir hatten eine gute Qualität und es gab da irgendwie auch immer so schwarze Schafe und da war dann irgendwie klar, wir müssen das irgendwie beweisen, dass wir gut sind. Und haben dann, wir haben ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt, das war damals noch nicht obligatorisch für solche Bildungsträger. Und das habe ich halt gemacht mit einer Kollegin und das dann betreut und habe dann so eine Prüfung auch gemacht, so eine TÜV-Prüfung zum Qualitätsbeauftragten, so nach DIN ISO 9001.
Aber was macht man da? Ich kann mir das null vorstellen.
Also was man im Qualitätsmanagement macht? Also,
oder also in der Bildung. In der Bildung zum Thema Qualitätsmanagement.
Genau, man
in der
prüft Bildung. Halt nicht, ob die Schrauben festsitzen. Das vielleicht auch.
Wobei.
An der Feuerlöscheralterung. Also das eine besteht darin, dass man das Qualitätsmanagementsystem, es geht immer um kontinuierliche Verbesserung. Das finde ich auch das Gute daran. Ne? Also es wird immer irgendwie, ne? Es ist so, gibt so ein paar Zyklen, die man dann so prüft und die Prozesse müssen das immer hergeben, dass man Sachen evaluiert, guckt, ist es okay oder ist es nicht okay und was müssen wir tun, damit es okay ist. Und weiß das eigentlich jeder. Ne? Also das geht dann von der Führung und der Strategie des Unternehmens bis hin zu so bestimmten Umsetzungsprozessen und so weiter. Und das muss man halt irgendwie alles ein bisschen abchecken. Ne? Also werden die Leute hier gut beraten? Gibt es bestimmte Zugangsvoraussetzungen? Wie werden die abgeprüft und so? Ne? Damit auch die Leute tatsächlich in den Job kommen, die diese Weiterbildung machen. Sonst nimmst du irgendjemanden, du willst jetzt Bäcker werden oder so, aber bist vielleicht gar nicht dafür geeignet, weil du gar nicht den Schnall hast jetzt irgendwie so, keine Ahnung, oder wie auch immer, bestimmte Voraussetzungen nicht mitbringst, um Bäcker zu werden, vielleicht auch gesundheitliche sogar nicht. Und wenn du dann so jemanden hast, ist es halt nicht gut. Also muss dafür gesorgt werden, dass das stimmt. Mhm. So, und das macht dieses Qualitätsmanagementsystem. Und auf der anderen Seite müssen die Kurse selbst auch zertifiziert sein. Also das heißt, das müssen die Trainer, die das unterrichten, müssen bestimmte Lehrqualifikationen haben und so weiter und so weiter. Und das prüft man alles so. Und man kümmert sich halt darum, dass der Laden, also aus dieser Sicht, der Laden läuft. So, ne?
Ja, und ich meine, nachher die erfolgreichen Absolventen sind dann ja auch irgendwie, ist dann logischerweise, kann man das dann wirklich so richtig gut nachvollziehen? Also dass die Abschlüsse dann sozusagen besser sind oder dass man bessere,
also der Gradmesser
besser durchläuft?
Genau,
also
du musst ja, das ist beim Qualitätsmanagement ist es halt so, du brauchst immer irgendwelche Kennzahlen und die Kennzahl da oder mehrere sind natürlich, aber eine wichtige Kennzahl oder die wichtigste ist, die Leute haben nach der Weiterbildung bessere Chancen auf einen Job als vorher. Das heißt, es wird gemessen, wie viel Prozent von den Absolventen hatten am Tag X nach der Weiterbildung einen Job. So, das ist das, was das Arbeitsamt dann auch wissen will. Und das kann man messen. Ne? Man kann halt versuchen herauszufinden, hat er einen Job oder nicht. So, ne?
Habt ihr das mal von denen auch eigentlich gehört? Also kam da auch mal was zurück? So? Also von
ja, ganz viel, ganz viel. Ganz viel. Also wir haben da Feedback bekommen immer so und das war scheiße und das war super und ich habe mich wohlgefühlt und auch wir haben so eine Rücklaufquote vielleicht von 20% oder so. Das ist natürlich bei Leuten, die bei Kunden waren, nicht so wirklich viel. Insgesamt ist es doch viel, aber und hatten eine ganz gute Quote. So. Wir haben die Leute wirklich einen Job gebracht auch und das war schon ganz cool. Wir haben auch nochmal Stiftung Warentest, waren wir bei uns mit verdeckten Ermittlern und witzigerweise in den IT-Beratungen damals, also in den Beratungen, die ich gemacht habe. Und wir waren, glaube ich, Testsieger oder Zweiter oder so.
Ach, Tatsache.
Naja, das war echt.
Das ist ja ganz befriedigend. Das ist ja Link auch. Ja, stark. Kann ich mir ganz befriedigend vorstellen.
Ja, nee, also ja, nee. Also natürlich ist es schön, wenn man daran beteiligt ist, dass Leute bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, aber das ganze Genre ist halt schon, das ist jetzt, brummt jetzt nicht so, da ist halt nicht so viel Transzendenz drin, ne? Das ist halt so, ja, das muss gemacht werden, so, ne? Aber das war halt irgendwie doch schon so ein cooler Job und das war ja auch nicht so, dass ich von Anfang an da Qualitätsmanagement gemacht habe. Ich habe erstmal, ja, IT-Leute beraten und Konzepte entwickelt, so.
Das heißt, das war nachher einfach so ein bisschen dröge, dann da musste noch irgendwas
bei. Naja, es hat halt nicht so viel, ja, man sorgt halt immer dafür und das ist auch irgendwie schön, aber ja, für mich war das war das wichtig, ein Job, aber ich habe ja parallel schon ja, vor meinem Studium schon viel Musik gemacht und so. Und das fand ich irgendwie interessanter, Musik zu machen. Und auch, es ist jetzt auch so aus der Perspektive eines, ich sag mal, Soziologie-Absolventen nicht der Traumjob, ne? Also so, man findet ja nicht wirklich was Großartiges heraus oder so. Man kann das machen, ja, aber so, genau. Man beschäftigt sich nur ganz am Rande tatsächlich mit gesellschaftlichen Prozessen. So.
Ich hätte jetzt gedacht, wenn man jetzt dauerhaft Leute irgendwie in den Job bringt, das ist schon irgendwie ganz
befriedigend. Ja, aber das ist ja nicht das Einzige, leider. Klar, das ist natürlich die befriedigende Seite. Ne? Aber wenn dann dies nicht läuft und der Kurs nicht starten kann, weil es zu wenig Teilnehmer gibt und dann, man weiß das immer nicht.
Ach,
und
das steht auf der Kippe.
Ja, und es läuft vielleicht auch alles nicht so richtig, wie man sich das vorstellt. Und die Mitarbeiterfluktuation ist hoch und was weiß ich. Ne? Also es gab da auch mindestens 3 oder 4 Phasen in dieser ganzen Branche, wo viele irgendwie auch einfach Insolvenz angemeldet haben, weil es gab keine Förderung für Arbeitslose. Ne? Dann hat die Bundesagentur für Arbeit gesagt, so, nee, wir haben jetzt andere Arbeitsmarktmaßnahmen und die Förderung von solchen Weiterbildungen ist jetzt erstmal auf Eis gelegt für 2 Jahre. Und zack, gibt's kein Geld.
Ne? Also das stimmt, heißt, man ist ja auch komplett abhängig von.
Ja, Arbeit, genau. Ne? Das ist so ein bisschen, das ist, und ich finde nämlich, das finde ich nämlich auch, also ich habe, das war so eine Diskussion auch immer so zu Hause, so festangestellter Job, ja, sicher, ist, ne? Also weil du hast jetzt 2 Kinder und ich muss jetzt irgendwie da so ein festes Einkommen haben, aber andererseits ist es dann eben auch nicht so richtig doll sicher, wenn du in so einer Branche arbeitest, ne, das ist dann immer,
ja. Ja, die Frage ist, welche Branche das denn deutlich verbessert.
Also, ich weiß es nicht, sagen Sie es mir.
Ja. Ne, das ist ja. Das,
ja, du hast recht.
Das hatte, glaube ich, wahrscheinlich am Ende jede. Aber,
ja, das kann sein.
Ja, aber dann ging das, du meintest mit Musik immer zwischendurch und dann ging das schon in diese Richtung oder hast du dann erstmal was anderes? Dann hast du erstmal die Firma gewechselt? Oder?
Also ich habe mit 14 meine erste Band gehabt und so, also auch schon auf Sylt und so. Und da,
wie hieß die?
Wunderlich.
Ah.
Nach dem Maler, weil das Plakat da rumhing, als wir nach dem Bandnamen
schnell brauchten.
Genau, ich habe irgendwie 8 angefangen, glaube ich, erst mit Akkordeon. Und dann wollte ich Klavier spielen, weil da immer das Klavier daneben stand. Und das war so, ich glaube, das war im Nachhinein war das so der Motor des Ganzen irgendwie so. Ich habe Akkordeonunterricht gehabt und wollte eigentlich Klavier spielen. Und das hat mich irgendwie immer dahin gebracht, so. Und das habe ich auch geschafft. Also ich habe meine Akkordeonlehrerin, irgendwann hatte ich den Mut zu sagen, so, ich möchte gerne Klavier spielen. Und dann ist auch überhaupt kein Ding, aber das hat doch schon 2-3 Jahre gedauert. Jedenfalls auf Sylt schon Musik gemacht und dann nach Hamburg gegangen zum Studieren. Und dann habe ich hier auch eine Band gefunden, dann nach einiger Zeit. Ja, und ich immer auf der Party kennengelernt habe und so weiter. Und während des Studiums ging das natürlich dann weiter. Und ich habe während des Studiums auch nebenbei nicht nur das gemacht, sondern auch noch andere Projekte. Also nicht nur meine eigene Band, sondern ich habe auch noch so Theatermusik gemacht und habe über den Zivildienst und dann die während des Studiums habe ich auch weitergearbeitet im Behindertenbereich und habe dann da auch Leute kennengelernt, die so eine Theaterfreizeiten gemacht haben. Da habe ich dann auch Musik geschrieben und war mit denen dann irgendwie mal so auf Freizeit als Teamer und solche Sachen. Also solche habe ich immer nebenbei auch noch Musik gemacht und so. Das war eigentlich immer parallel.
Ich finde es ja ganz spannend, dass der Zivildienst, der so relativ prägend fürs restliche Leben war, das ist irgendwie, den gibt es ja gar nicht mehr. In dem
nee,
Sinne.
Also nee, aber ich habe das auch bei meinen älteren Kindern, die auch schon lange oder länger, na lange noch nicht, aber länger aus der Schule raus sind. Es gibt eben so eine Phase, du bist mit der Schule fertig und jetzt ist die Orientierung da, ne, dieses Gap Year, so was soll ich jetzt machen? Und ich verstehe das total, wenn man das nicht weiß. Und ich fand das, und da war das eben so, als es Zivildienst, also wie die Wehrpflicht und den Ersatzdienst gab, natürlich eigentlich ganz kommod, dass man musste das machen oder eben was anderes und konnte sich dann orientieren irgendwie und diese Richtungsvorgabe, die dann natürlich zu was ganz anderem geführt hat, Die hat man heute nicht, ne? Man muss, es gibt, du kannst, das ist eben auch so diese.
Du hast ja keinen Kontakt zur Pflege jetzt, wenn, außer du irgendwann.
Du hast das Risiko, dir das irgendwie falsch auszusuchen, ne? Du gehst irgendwie nach Neuseeland und machst Work and Travel oder du, keine Ahnung, machst ein freiwilliges soziales Jahr irgendwo. Keine Ahnung. Und das alles ist, musst du dir selber alles erarbeiten und raussuchen. Das ist genauso wie mit der Anzahl der Studiengänge. Ich weiß nicht, man kann die, glaube ich, gar nicht zählen, ne? Also ich weiß nicht, sind fünf- oder sechsstellige Zahlen irgendwie, so wie viele Studiengänge es gibt.
Ich bin immer fasziniert von diesem Buch, was einmal im Jahr rauskommt. Dieser Studienführer.
Also es gibt noch ein gedrucktes Buch.
Es ist ein Telefonbuch, ja.
Ja, genau. Und ich hatte auch sowas, einen Studienführer, als ich Abitur gemacht habe und also danach. Und das war so ein DIN A5 Heftchen. So, ne? Also das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Und das ist auch noch nicht 100 Jahre her, ne? Aber das ist halt echt viel passiert da in dem.
Aber wann war das? Nur so?
Als ich Abitur gemacht habe?
Ja.
Zivildienst, das war so 1987
oder so. Also 19. Fuhren war, da schon die Eisenbahnen durch die Stadt.
Ja, genau.
Ja, aber ach, ja, 87, ja gut.
Jedenfalls, da, genau, also es war schon prägend, das mit dem Zivildienst, aber letztlich war parallel immer auch so Musik. Immer irgendwie wichtig für mich. Also es war jetzt nicht so, ne, dass ich jetzt also völlig ohne irgendwie das Musikalische irgendwie weitergemacht habe, sondern es war immer so, dass ich parallel irgendwie eine Band hatte. Und wenn man eine Band hat, dann möchte man irgendwie mit dieser Band auch erfolgreich sein. Also bei uns war das jedenfalls so in den Bands, in denen ich gespielt habe. Es war jetzt nicht so, dass wir uns einfach nur dafür getroffen haben, im Übungsraum zu sein, sondern wir wollten natürlich auch irgendwie, damals, was weiß ich, keine Ahnung, mal ein MTV-Interview geben oder so. Also deswegen war das immer so ein Motor, weiter Musik zu machen, auch mit anderen Leuten innerhalb dieser Bands und so. Also klar, Musik machen erfüllt einen total und so, das war das eine. Und auch das andere, dass man da irgendwie weiterkommen will. Und parallel eben immer diese Notwendigkeit, ja, also kannst du jetzt nicht irgendwie einfach nur Musik machen, sondern du musst ja deine Miete bezahlen und so. Ne? Also dieses Verständnis, es war auf jeden Fall sehr, sehr lange bei mir vorhanden. Und wenn man dann auf einmal zwei Kinder hat, weil es Zwillinge sind, und dann muss man umziehen und dann, ne, und so. Und plötzlich, also da geht man einfach arbeiten, weil man das braucht.
Ja, klar.
Genau. So, und kann man jetzt auch nicht sagen irgendwie, nö, ich mache jetzt gerade Musik.
Ja, aber da hast du immer noch diesen Qualitätsmanagement in der Bildung auch weiter durchgezogen.
Das habe ich dann angefangen.
Als Geldquelle.
Genau, also die Zwillinge sind geboren, da hatte ich meinen Soziologieabschluss noch nicht, den habe ich dann gemacht. Also das musste dann relativ schnell gehen. Und parallel auch anlässlich der Kinder eben. Wir sind umgezogen, weil wir zwei Kinder bekommen haben, haben daneben gewohnt und dann wollten wir ein Sommerfest machen und hatten eben alle da irgendwie gerade Kinder bekommen. Und haben uns überlegt, okay, wir machen doch Musik, lass uns doch irgendwie was für Kinder auch machen. Dann stellen wir uns da hin und machen irgendwie ein paar coole Kinderlieder und spielen die halt, wie wir es sonst auch spielen würden, mit E-Gitarre und Schlagzeug und so. Und dann, das war 97, 98, 98 schon das zweite Jahr, weil das irgendwie dann ganz cool ankam und dann, also wir haben das gemacht, da war dann Chrissy auch noch dabei im Hof und das ist halt eingeschlagen wie eine Bombe. Das war so rockig gespielte Songs für Kinder gab's sehr wenig. Also es gab schon eine andere Band, die so ein bisschen in die Richtung ging, was wir natürlich auch überhaupt nicht wussten da zu der Zeit. Wir haben es einfach mal gemacht und das wäre es dann eigentlich gewesen. Aber dann hat ein Kindergarten angefragt, wollt ihr nicht bei uns spielen? Dann haben wir gesagt, die Hofleute haben gesagt, das müsst ihr nächstes Jahr wieder machen und so weiter und so weiter. Also
Hieß ihr da direkt aber Radau?
Nee, schon? Da noch nicht. Das war dann im Jahr drauf. War dann klar irgendwie so, okay, wir haben da jetzt ein paar Auftrittsanfragen dafür und wir hatten nur ein oder zwei eigene Songs, ne? Wir haben so eine Kaffeekanne gecovert mit durchgehender Bassdrum und so, also so
alles klar.
Halt partymäßig, ja. Und hatten zwei, drei, ja, dann schon, ja, keine Ahnung, jedenfalls wenig eigene Songs. Und dann haben wir gesagt, so, wir brauchen jetzt einen Namen, dann haben wir so einen kleinen Pitch gemacht und diesen Pitch haben wir dann gar nicht mehr zu Ende gemacht, weil ein Nachbar dann gesagt hat, irgendwie, ja, nennt euch doch Radau, weil der halt ein bisschen genervt war davon. und dann haben wir gesagt, ja, das ist eine prima Idee.
Der Nachbar hat es gesagt.
Ja, also der Nachbar in diesem Hof, weil wir das auf diesem Hoffest das zuerst mal gemacht haben.
Total genervt.
Ja, genau.
Und dann haben wir, dann haben wir uns überlegt, okay, wenn das jetzt so eine, wenn das jetzt so ein Sog ist, also es war für mich auch so ein, also erstens war das plötzlich, war das nachgefragt. Ne? Wir waren im Grunde genommen so ein Gegenmodell zu der existierenden Singer-Songwriter, Kindermusik, die einfach strukturierte Lieder hat.
Fällt gerade nochmal der Name nicht ein.
Rolf Zukowski?
Rolf Zukowski natürlich.
Also jedenfalls wollten wir so sind wir ein bisschen anders unterwegs gewesen und das wollten wir irgendwie auch so ein bisschen illustrieren und dann wussten wir nicht so, wir brauchten irgendwie so ein bisschen so einen Slogan und so und dann sind wir auf garantiert Blockflöten freigekommen. Was nicht heißt, dass wir was gegen Blockflöten haben, aber einfach nur um ganz klar zu sagen, so hier ist irgendwie ein bisschen was anderes. Und das hat so einen Sog irgendwie ausgelöst, dass wir haben nie Auftritte akquiriert. Wir akquirieren immer noch nicht Auftritte. So, also doch, als wir das Weihnachtsalbum gemacht haben, haben wir gedacht, wir machen mal so eine Weihnachtstour. Aber ansonsten war das immer, also haben wir immer, also die Auftritte, die wir haben, wir haben so, ja, immer noch 30 Auftritte im Jahr oder so oder 40 in, also auch bundesweit und so.
Aber auf Anfrage, alle?
Ja, alle auf Anfrage, ja.
Das ist super.
Und das war eben so ein Sog, der da angefangen hat. Und für mich war das auch, also so im Nachhinein betrachtet, der Beginn von so einem Sog der Sinnhaftigkeit. Also es hat plötzlich, das macht so viel Sinn. Und auch dieses Thema Kinder, ne? Also ja. Ich komme aus einer Pädagogenfamilie, ne? Meine Mutter war Kindergartenleiterin. Ich, mit 16 habe ich meine Partys im Kindergarten gefeiert und da alles zerlegt mit 100 Leuten und so. Ja, ja, echt krass. Also legendäre, anderes Thema. Aber ich finde, ist das eben. Das hat so viel Sinn gemacht, sich Texte auszudenken für Musik, für Kinder, die eben versucht irgendwie auch diese Perspektive von Kindern aufzufangen, ne? Also diese andere Art, Welt zu sehen, ne? Fragen zu stellen, auf die wir jetzt so nicht kommen würden, nicht mehr.
Ja, aber wieder bei der Soziologie dann.
Genau. Also am Ende, also jetzt sind wir schon so ein bisschen am Ende, aber...
Wir springen ja immer.
Ja,
ich mag das ja immer, wie sich das so beeinflusst.
Also, genau, und das ist, für mich ist es tatsächlich eine Parallele. Also die Betrachtung der Welt, auch der Philosophie, ne? Also wie Philosophie Fragen stellt und wie Kinder sich Fragen überlegen und danach dann die Welt und damit so die Welt sich selbst erklären und so und wie Soziologie die Welt erklärt, das sind schon Parallelen. Das hat mich irgendwie, das hat mich echt gekickt, da sich damit auseinanderzusetzen und zwar auf so eine sehr emotionale Weise. Ja. Also du hast selber Kinder und dann stehst du auf der Bühne und singst da deine Songs und alle gehen dazu irgendwie total ab. Und du merkst irgendwie so, dass die Fragen, die Kinder haben, die dich inspiriert haben zu diesem Song, inspirieren dich genauso. Und du stellst dir plötzlich diese Frage auch neu. Warum ist das eigentlich so? Ne? Das muss doch nicht so sein. Die Welt ist so. Warum ist die so? Das will ich nicht.
Hast du ein Beispiel?
Also ein Song aus der Zeit, den ich geschrieben habe, heißt Warum muss man schlafen? Und da kommt ja auch die Zeile vor, wo ist der Wind, wenn er nicht weht? Und es gibt ja, mit witzigerweise, was ich so aktuell mache, ist ja neben dem ganzen, vor allen Dingen auch so schwerpunktmäßig Kultur und Schule, kommen wir vielleicht noch dazu, aber da gibt es, es gibt eine Methodik, oder ja, ist eigentlich viel mehr, forschendes Lernen. Das heißt, ein Schüler sucht sich eine Forscherfrage. Und geht dann aufgrund dieser Forscherfrage los und wird sozusagen von den Lehrkräften nur als Lernbegleiter begleitet. Und da gibt es ganz viele Forscherfragen. Was weiß ich zum Beispiel, welche Farbe hat Luft? Oder so. Mhm. Ist eigentlich erstmal so, Unsinn. Aber aufgrund dieser Frage kann man dann eben, geht man dann los und sagt so, okay, was ist denn eigentlich Luft und wie kann ich denn die Farbe überhaupt sehen und so weiter und dann kriegt man vielleicht raus, das ist eigentlich ein Gas und so weiter und was ist denn eigentlich Farbe und die Wahrnehmung von Farben und das Auge und das Farbspektrum und keine Ahnung, also all diese ganzen Sachen verstecken sich in dieser Frage. Also das heißt, und diese Forscherfrage, welche Farbe hat Luft? Oder warum muss man schlafen, erklärt dann letztendlich, wenn man auf die Reise geht und wenn dann das wirklich interessiert, ganz, ganz viel. Und so lernt man halt auch, ne?
Hatte ich das dann eigentlich, um die Lücke zu schließen, hatte ich das dann eigentlich zu deinen Jobs in der Lehre dann gebracht? Also, die du ja jetzt immer noch parallel machst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also bisher an diversen Instituten steht.
Ich war in diesem. Ja, also ich glaube, diese Verbindung von Musik und sich Texte und Musik ausdenken, die gut funktionieren und zu verstehen, wie man die Welt sieht. Diese Verbindung zu der Frage, wie man am besten lernt, also wie lernen Kinder am besten. Und auch dieses, dass Kinder irgendwie so ein Grundthema sind bei mir. Ich glaube, diese Verbindung ist das, warum ich sozusagen wieder in Richtung Bildung gegangen bin. Es sind natürlich auch so Zufälle immer, ne? Also wie sich das entwickelt hat. Aber
wie ist das denn gekommen?
Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war 2005 oder so. Da bin ich dann gekündigt worden, weil das mal wieder so eine Flaute war in der geförderten Weiterbildung. Dann habe ich mir einen neuen Job gesucht bei einem anderen Träger, der auch ein bisschen anders funktionierte und der auch mehr mit Musik zu tun hat. Das war im Veranstaltungsbereich und so weiter. Und das ist dann so nach einem Jahr wieder auseinandergegangen und dann bin ich dann wieder zurück, aber eben als Freelancer. Ich habe gesagt, festangestellt nicht mehr, sondern Freelancer. Und dann habe ich von da an, also seit 2006 bin ich selbstständig und mache diese ganzen Sachen alle selbstständig. So. Und das war halt so die Idee, jetzt habe ich die Möglichkeit, mit dieser Selbstständigkeit habe ich mehr Freiheit und kann jetzt auch mich mehr um Sachen kümmern, die mehr mit Musik zu tun haben. Weil das ist eben nur das eine, ich habe keinen Arbeitsvertrag, ich kann sagen, ich komme morgen nicht und so weiter, aber die Kohle muss halt stimmen. Und das war sozusagen der Anfang, diese Balance irgendwie mit mehr Freiheit zu halten. Also im Grunde genommen ist es so ein, ich meine, es ist ja Querausstieg, das Thema, und es ist aber im Grunde genommen so ein Ausstieg, ohne die Tür hinter sich zuzumachen, wenn du so willst, ne?
Ja, das ist möglich.
Ja, genau. Und das habe ich halt, das habe ich dann sehr viele Jahre auch geschafft. Also sozusagen als Berater in einer Bildungseinrichtung zu arbeiten und dann habe ich nebenbei und das genau, da habe ich dann auch in der Fachschule für Sozialpädagogik, also in der Erzieherfachschule Musik unterrichtet, also Musik für Erzieherinnen und Erzieher, was wiederum auch ja diesen Bereich Kinder und Musik bedient, ne? Dann wollte ich eigentlich Lehrer werden, weil also Erziehern Musik beizubringen, damit Musik ein Thema ist im Kindergarten, fand ich super. Und ich glaube, ich habe das auch ganz gut gemacht, aber das Problem war, ich habe halt, weil ich eben keine Lehrerausbildung habe, nur so ein, also ich glaube, es waren 18 Euro die Stunde brutto bekommen. Und damit kann man natürlich nicht eine Wohnung und eine fünfköpfige Familie, also, oder, ne, also drei Kinder und so, das ist, genau. Ja. Und dann habe ich versucht, als Quereinsteiger in den Lehrerjob zu kommen, was aber nicht geklappt hat, weil ich nicht den Diplomabschluss, sondern einen Magisterabschluss hatte. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich habe es 2 Jahre lang probiert bis in die höchste Instanz und ich konnte nicht, weil mein Abschluss ein Magisterabschluss, übrigens gleichwertig mit dem Diplom und nicht Diplomabschluss war. Das steht halt so dann in den Regularien und dann geht das eben nicht.
Das ist echt verrückt. Ne?
Die Behörde hat gesagt, das kann die Schule selber machen und die Schule hat gesagt, naja, ich kann das nur machen, wenn ich eine Lehrerstelle für dich habe. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, dann habe ich Bandcoaching gemacht. Also auch
Bürokratie, ne?
Ja, genau. Dann habe ich Bandcoaching gemacht. Also das war halt so meine Idee, immer so Bildung und Musik zusammenzubringen. Offensichtlich immer unbewusst hatte das immer irgendwie eine Verbindung. So. Ja. Also parallel immer Radau und das auch immer besser gelaufen ist, ne? Also so.
Ja, die Band gibt es ja jetzt, das ist ja im 98, das ist jetzt, wir hatten letztes Jahr ein 20-Jähriges.
Ja. 20 Jahre.
Das ist, wenn man da die Kinder das währenddessen aufwachsen.
Das sind dann irgendwie 3 oder 4 Grundschulgenerationen. Ne? Man muss auch immer wieder von vorne anfangen. Das ist jetzt auch so, dass die meisten Eltern, die im Publikum sind, jünger sind als wir. Das heißt, wir müssen halt auch gucken, dass wir musikalisch nicht stehen bleiben. Ne? Also so. Es hat sich unheimlich viel geändert in der Musikszene.
Ich finde es ganz angenehm tatsächlich, super, weil diese Wir hatten zwischendurch mal auch so, wenn man längere Zeit Auto fährt und die Kinder dürfen sich Musik wünschen. Das ist, also wenn man, also jetzt nicht groß über Rolf Zukowski, das ist ja ein beeindruckendes Lebenswerk, aber ich werde verrückt. Also schon nach 3-4 Songs ist immer
man
so.
Man hat jetzt auf jeden Fall mehr Auswahl. Es gab auch früher schon noch mehr als Rolf Zukowski, aber es ist ja irgendwie ein Genre, ne? Also man sagt ja, Kindermusik ist ein Genre, also es ist eigentlich kein Genre. Es ist, weil es gibt in der Musik für Kinder eigentlich sehr viele Genres. Es gibt Jazz, es gibt rockigere Musik und poppige Bands, es gibt Hip-Hop, Singer-Songwriter, wenn du so willst. Ne? Es gibt da eigentlich sehr viele Genres, die Musik wird aber vor allen Dingen für Kinder geschrieben. Das ist dann vielleicht die Gemeinsamkeit. Und inzwischen finde ich es eben super, dass man so viel Auswahl hat an Musik für Kinder.
Was ist eigentlich, wenn du jetzt Lehrern oder eben im Grund- oder Erziehern jetzt was über Musik erzählst? Also wenn du denen, die da ausbildest, hast du da so das alles so in einem Satz zusammengefasst? Nee, was wäre so deine Botschaft an ich sag jetzt mal, du sprichst jetzt zu Kita-Erziehern, die da irgendwie das Thema Musik irgendwie nach vorne bringen möchten. Was wäre so da?
Also ich war ja nicht der Einzige, der da Musik unterrichtet hat an der FSP, mit ganz tolle Kollegen. Und was für uns, glaube ich, auf jeden Fall immer wichtig war und auch auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man es einfach macht. Also dass man, wenn man mit Kindern zu tun hat, eben auch Musik machen kann. Also dass man weiß, wie man ein Lied mit Kindern umsetzt. Das ist das A und O. Also was weiß ich, du kannst eine Gitarre nehmen, ne? So 5 Akkorde reichen, 3 vielleicht sogar manchmal. Ne? Oder auch eine Trommel oder ein Kazoo oder was weiß ich, das reicht. Und dann singst du es einfach mit den Kindern. Und du kannst natürlich so eine Liedeinführung machen, das ist immer auch ganz gut. Also dass man so weiß, so ja, also wenn du jetzt irgendwie mit Dreijährigen zu tun hast, kannst du nicht einfach sagen, so, wir singen jetzt was und los geht's und hier ist der Text, bitte lies mal oder so. Ja, du musst schon irgendwie dich an das Thema dann ran. Das haben wir auch erlebt, weil wir haben, was weiß ich, wenn wir mal in Einrichtungen gespielt haben, in Schulen oder in Kindergärten, das waren oftmals große Gruppen sehr gut vorbereitet. Ne? Die haben dann irgendwie zum Thema Feuerwehr was gemacht, weil wir halt diesen Hit haben und so. Und dann, oder keine Ahnung, also das heißt...
Habe ich, glaube ich, auch 200 oder 300 Mal gehört.
Oh, das freut mich.
Ja, also Piraten und Feuerwehr ist...
ja. Tut mir leid.
Ja, ist okay. Ich soll dir Glückwunsch von meinen Söhnen sagen.
danke. Ja, also... Musik machen halt so. Das finde ich wichtig. Und da braucht man natürlich so ein paar.
Ich glaube, es ist einfacher gesagt als getan. Ja, klar, dir sitzt jetzt jemand gegenüber, der keine Gitarre halten kann. Also das ist ein.
Genau, aber also du musst auch nicht Gitarre spielen können. Ne? Du musst ja auch eigentlich kein Instrument spielen können. Aber du brauchst halt so ein bisschen so eine Sicherheit in der Performance oder im Auftreten. So, das kann man vermitteln. Also, dass du jetzt sagst, irgendwie, ich kann nicht singen oder so. Und wenn jetzt jemand sagt, ich kann nicht singen, das stimmt so nicht. Ne? Also,
mein großer Sohn, als er 3 war, habe ich ihm abends mal was vorgesungen. Danach war eins seiner ersten Worte, besser.
Ja, Qualitätsmanagement. Ja,
du machst dir keine Vorstellung. Nein, ich glaube, sie findet es ja grundsätzlich schön, wenn man es versucht, glaube ich.
Ja,
aber es ist
also
schon
es, natürlich, es ist auf jeden Fall, es gibt ja es gibt so die Hamburger Bildungsempfehlung für Kindertageseinrichtungen und da ist Musik tatsächlich ein wichtiger Faktor. Und es ist erwiesen, dass Musik intelligent macht und die Bildungschancen vergrößert und. Also wenn man jetzt nicht selber singen will oder kann oder so, dann kann man aber trotzdem dafür sorgen, dass Musik eine große Rolle spielt. So, und das, genau. Das versuchen wir da zu vermitteln. Oder haben. Genau, ich unterrichte ja nicht mehr Musik für Erziehung.
Ja, aber machst du es jetzt noch nebenbei an diesen Instituten denn? Also nicht als Lehrer, aber das machst du ja trotzdem irgendwie.
Nee, was ich mache, also Institute, also in dieser geförderten Erwachsenenbildung, da bin ich eigentlich mehr oder weniger ausgestiegen. Ne? Ich mache noch was dafür ein bisschen.
Ja.
Aber es hat irgendwie halt mal so einen Bruch gegeben, das war 2013, da habe ich gesagt, das ist mir alles zu viel parallel. Dieser Spagat ist mir zu anstrengend. Auf der einen Seite dieses ganze Musik und Kultur und auf der anderen Seite eben das Gegenteil davon. Und dann habe ich, und ich hatte aber irgendwie nicht genug Geld, mir ein Coaching zu leisten. Und dann irgendwann bin ich zufällig auf eine Förderung gestoßen für ein Coaching und dann habe ich sofort zugegriffen und das war mega. Das war über die Kreativgesellschaft, die sowas irgendwie auch vermitteln. Ah, und es ja. War echt super. Und ich hatte auch noch diese selbstständige Förderung vom Arbeitsamt irgendwie, glaube ich, das war, glaube ich, noch vorher. Genau, das war als ich dann gesagt habe, so, ich bin jetzt selbstständig. Aber in diesem ganzen Zusammenhang mit diesem Coaching und wie kann man das besser zusammenbringen, habe ich mir was zusammengesucht, wie ich mich präsentiere praktisch. Wie ich mich als selbstständiger Musiker, der diesen Hintergrund hat, präsentieren kann, um das zusammenzubringen. Also, dass ich eben nicht nur Kinderrockstar bin, sondern eben auch noch so ein Background habe, um vielleicht in bestimmten Institutionen, also in Kultureinrichtungen oder Bildungseinrichtungen oder so, auch mal eingeladen zu werden, um mal, mal ein paar Fragen zu besprechen oder so. Und das habe ich mir überlegt in diesem Coaching, wie ich das anbiete. Und das hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also auch nicht so, wie ich geplant habe, sondern ich habe ein Projekt evaluiert, ein Jahr lang. So eine klassische Evaluation gemacht. Das war schon irgendwie so diese Expertise als ne, Qualität und Soziologie und so, dieses ganze Konglomerat und auf der anderen Seite eben Musik für Kinder, so was ist da vielleicht von Bedeutung und so. Und das habe ich auch gemacht und so. Und während ich das gemacht habe, habe ich noch sowas wie Schulprojekte gemacht. Also zum Beispiel, ich habe in der Grundschule in einer Projektwoche mit Kindern, die das noch nie gemacht haben, eine Band gegründet, eigenen Song geschrieben, den aufgenommen und am Ende performt.
Ja.
Und das mache ich total gerne, das habe ich immer so mal gemacht. Und da war das dann so, dass durch dieses Projekt, durch dieses eine Projekt und durch jemanden, wo ich sozusagen nochmal so einen Fuß in die Tür kriegen wollte, um vielleicht nochmal was anderes zu evaluieren, ist dann jemand auf mich gestoßen, der mich empfohlen hat in einer Stiftung. Und diese Stiftung hat ein Projekt gefördert, das nannte sich Kulturschule. Und die haben mich da vorgeschlagen. Und da geht es darum, mit kulturellen und kreativen Methoden und mit Kultur Schule zu entwickeln, Schule besser zu machen. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen komplex, kann ich auch noch mal mehr zu erzählen, aber das fand ich dann so, also da habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt, weil so als Künstler, kann man ja sagen, ne? Hieß auch immer so, als Künstler an eine Schule, als Berater zu kommen, ist wahnsinnig interessant für die Schule. So, weil, und ja, das fand ich ganz cool. Und das sind sozusagen diese Institutionen, von denen du gesprochen hast. Das sind verschiedene Schulen oder auch eigentlich auch German Wahnsinn, die ja das hier produzieren,
ne? Ja.
Für die ich ja auch arbeite, ne? Oder eben Schulen, wo ich mit Lehrern als einer von mehreren Kulturlotsen Unterrichtskonzepte entwickelt habe, wo man eben nicht einfach den Leuten sagt, so und so ist das, oder eben Unterrichtsformate. Ein Beispiel in einer Schule, das ist eine Stadtteilschule mit einem relativ schlechten Ruf gewesen und schlechten Anmeldezahlen und ein Problem mit Respekt. Mhm. Also das heißt, kein Respekt vor dem Mobiliar, kein Respekt vor dem Gebäude, kein Respekt voreinander, kein Respekt vor den Lehrkräften. Genau, und in der Stufe 7 machen die jetzt einen Lerntag. Das heißt, am Mittwoch gibt es in der kompletten Stufe 7 keine Klassenverbände mehr, sondern Wahlpflichtgruppen, die zum Ziel haben, die einen bestimmten Namen haben mit bestimmten Themen. Zum Beispiel andere Welten.
Mhm.
Dahinter verbergen sich dann Mikrowelten, Unterwasserwelten und so weiter und so weiter. Und im Grunde genommen sucht sich jeder Schüler und jede Schülerin ein Thema, eine Frage und arbeitet dazu. Mhm. Und die Lehrkräfte sind nur noch Lernbegleiter. Und der Gag ist, am Ende des Halbjahres gibt es eine Ausstellung, eine Präsentation dazu. Ja. Und das war's. Und ich weiß, also das kann eben dann so sich entwickeln, dass weder die Lehrkräfte noch die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, das ist Unterricht, sondern man trifft sich halt, um an seinem Kunstwerk zu arbeiten, und dazu muss man recherchieren.
Auch so eine freie Arbeit halt.
Genau. Das, ja. Aber letztlich sind diese Konzepte dafür aus dem Lehrplan entstanden, und aber mit so einem anderen Blick darauf, ja,
das ist nicht dieser Frontalunterricht.
Nee, das ist ja auch das, also ich finde, also wir können jetzt auch über Schule reden, das ist dann, müssen wir vielleicht noch einen anderen Podcast nochmal machen. Ich finde, es läuft auf jeden Fall nicht gut, so, und das ist auch schon lange bekannt, schon in den 70ern gab es irgendwie Initiativen, dass dieses ganze System der gleichgeschalteten Klassenverbände irgendwie so ein bisschen zu individualisieren und Kreativität zu fördern und sie nicht zunichte zu machen. Ich finde, Kreativität ist der Schlüssel beim Lernen. So. Ja. Nur wenn man auch Widersprüche aushalten kann und alles das, was so ein Künstler von sich aus irgendwie macht, ne? Ja. Also dass er Durchhaltevermögen hat und das will, diese Energie aufbringt, dass er kooperieren kann und diese ganzen Sachen. Nur jemand, der mit Kreativität, also der Kreativität ausleben und lernen und weiterführen kann, kann letztlich auch bestehen und kann letztlich auch die Welt gestalten.
Ja, bin ja auch in meinem Freundeskreis tatsächlich Freunde, die zweimal sitzen geblieben sind und quasi völlig gescheitert sind an der Schule. Die sind heute Bestseller-Autoren und Buchpreisgewinner. Also das ist ja alles...
Steve Jobs,
völlig, ja,
Bill Gates.
Dass da irgendwas mit dem System nicht stimmen kann, das ist ja, das sieht man ja rein, auch wenn man sich gar nicht so sehr damit beschäftigt. Aber das ist schon ganz spannend.
Ich finde es super, dass es Institutionen gibt, die sich darum bemühen, dass wir alle irgendwie Bildung abbekommen, weil das ist echt ein Schlüssel dazu, ne? Was Gutes zu machen. Aber wie das funktioniert, macht eigentlich vieles kaputt. So, das ist echt, finde ich schade. Und ich freue mich, dass ich da vielleicht ein bisschen dran arbeiten kann, oder wenn man auch sehr, sehr dicke Bretter bohren muss, ja, das mit Hilfe von Kreativität und kulturellen Inhalten da vielleicht ein bisschen was passiert.
Cool. Ich würde mal ganz kurz so ein bisschen aufräumen, so rein, falls man zwischendurch den Faden verloren hat. Also das Spannende ist ja, dass dieser ganze, wie du eben so schön gesagt hast, dieser Querausstieg, ohne die Tür zuzumachen. Mhm. Das war ja eigentlich die Herausforderung, jetzt mehr oder weniger über Freelance ja eigentlich alle Stränge, die du aufgemacht hast, eigentlich beizubehalten. Also es ist fast, du machst ja eigentlich, du hast ja eigentlich Musik, Ausbildung und also diese Bildungsförderung, Ausbildung und Projektmanagement, ja, ist ja alles parallel tatsächlich. Und zum Thema Kreativität, jetzt glaube ich nur mal, noch um den letzten Punkt noch zu setzen, du machst ja auch Hörbücher. Hier, also tatsächlich hier in diesem Raum.
Naja, ja, ich schreibe Hörspielmanuskripte. Also Hörbücher sind ja
praktisch. Die verwechsel ich immer.
Ja. Ja, da bin ich auch über diese, genau, dadurch da rangekommen, weil ich Kinderthemen halt vorher schon gemacht habe. Also durch die Musik, die ich schreibe. Und
auch spannend, wie sich das immer ergänzt, ne?
Ja, und das heißt, ich war dann, das gab dann irgendwie so eine Anfrage, das fing an mit, hier, willst du mal, für einen Kinofilm haben wir einen Auftrag, irgendwie daraus ein Hörspiel zu machen. Du bist ja so ganz gut mit Texten und so, und Kinder sind ja irgendwie dein Thema. Willst du das nicht mal machen? Und ich gesagt, klar. Und dann habe ich das gemacht, und dann fand der Auftraggeber das ganz cool. Dann gab es halt die nächste Anfrage, und dann habe ich das wieder gemacht. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann auch von so einer relativ erfolgreichen Kinderbuchreihe die Hörspielmanuskripte schreibe. Das musste ich mir dann auch erstmal ein bisschen aneignen, weil das natürlich was völlig anderes ist als ein Kinohörspiel. Weil beim Kinohörspiel hat man die Dialoge, und die hat man ja schon.
Ja, ja.
Die kannst du auch nicht verändern, weil das ist die Tonspur im Grunde genommen, die du dann auf dieses Kinohörspiel bringst. Du kannst es halt kürzen, und du kannst einen Erzählertext musst du natürlich schreiben, weil der muss ja erzählen, was das Bild ist. Aber bei so einem wirklichen Hörspiel, auch wenn es die Buchvorlage gibt, du kannst ja nicht einfach das Buch kürzen und die Dialoge aus dem Buch nehmen, sondern du musst vom Zuhörer her denken. Du musst diese Szenen durch Dialoge möglichst und natürlich auch durch Erzählertext, aber eben auch durch die Dialoge erklären. Du musst Regieanweisungen machen, wie soll das zusammengebaut sein. Du darfst nicht die Orte zu schnell wechseln. Ne? Du kannst ja im Hörspiel kannst du nicht irgendwie alle 10 Sekunden einen anderen Ort nehmen. Das geht, im Film geht das, im Buch geht das sowieso. Ja. Aber im Hörspiel geht das eben nicht. Weil du musst immer irgendwie die Orte voneinander trennen. Durch Musik oder irgendwie anders. Und das ist natürlich kein gutes Hörspiel, wenn du immer sagst, so ja, und dann sind wir in der Schule und dann sind wir im Garten und dann sind wir so. Ne?
Aber das ist ja lustigerweise schon ein komplett anderer Fachbereich, ne? Also das ist ja, also jetzt so Geschichte schreiben ist ja schon nochmal.
Ja, wobei schreiben, also mit Sprache umgehen, das ist ja, das mache ich ja schon lange so. Das war schon im Studium.
Die Songs.
Im Studium ist es ja auch viel Schreiben, Soziologie. Und auch präzise schreiben und so. Und klar, Songtexte schreiben ist auch nochmal ein bisschen was anderes, aber da muss man natürlich auch sehr. Also, du kennst ja unsere Songtexte ja. als Vater. klar, es ist ein anderes Genre, gebe ich dir total recht. Und ich musste mir das, wie gesagt, auch so ein bisschen drauf schaffen. Aber dadurch, dass ich einerseits so ein bisschen Studio kenne und andererseits auch 3 Kinder habe, die alle auch alles Mögliche an Hörspielen gehört haben, ja. War das jetzt nicht so ein weiter Weg. So. Aber ich bin da auch froh und dankbar, dass ich mich da ausprobieren durfte. Und mittlerweile, glaube ich, ist es das 14. Hörspiel oder 15.
Echt?
Was ich gerade schreibe. Ja, ich habe jetzt schon wieder demnächst Abgabe. Es ist,
Oha. Ja, krass. Ja, das ist ja mal ein. Und wenn du jetzt tatsächlich mal alles zusammen nochmal siehst, also von der Soziologie über Bildung, über alles, was so da war, Band, Hörspiel. Wenn du jetzt ganz am Anfang nochmal den Abiturienten oder Schulabgänger oder sonst was hast, der gerade auch, du hast es mal Gap Year eben genannt, so in dieser Phase, ich habe keine Ahnung. Mal abgesehen von dem Tipp, unbedingt Soziologie studieren.
ja, unbedingt Musik machen.
Unbedingt Musik machen. Was wäre denn sonst so dein Tipp fürs Leben? Kein Druck.
Was ist dein Tipp fürs Leben? Kein Druck. Also mir hat das geholfen tatsächlich, dass ich die Musik hatte. Also das war immer ein Trost und eine Zuversicht. Ich finde, das ist das A und O ist, zuversichtlich zu sein. Und wenn man kreativ ist und sich diese Kreativität erhalten kann, dann ist man, kann man auch zuversichtlich sein. Dann kann man auch eine Unsicherheit aushalten, ob die Zukunft rosig wird oder nicht, weil dann kann man, ja. Also ich glaube, wenn man es schafft, sich Kreativität zu erhalten, dann macht man das, dann macht man nichts falsch. So. Ich kann jetzt irgendwie keine Berufsempfehlung aussprechen oder mach dies oder jenes. Ja, das kann, glaube ich, niemand.
Tipp, bleib zuversichtlich, hat nur jetzt, das ist ein sehr schöner Tipp, den hatten wir ja noch nicht.
Okay.
Das ist sehr, sehr gut. Ja, weil ich glaube auch wirklich, dass damit wahnsinnig viel zusammenhängt, weil sonst macht man es halt einfach nicht. Weil man hat halt, je mehr du dich mit einer Sache auseinandersetzt, desto mehr Probleme sieht man ja. Und dann lässt man es immer eher, war so mein Gefühl.
Ja, ich habe auch.
Je besser informiert ich war, desto mehr habe ich es gelassen.
Genau.
Deswegen versuche ich jetzt einfach gar nichts mehr zu wissen.
Ja, ist vielleicht auch nicht. Bei mir war es so, dass ich immer diese Spannung hatte, irgendwie so, nee, das kannst du nicht bringen, weil du musst regelmäßiges Einkommen haben.
Ja.
Und dieses regelmäßige Einkommen habe ich vielleicht nicht in einem Jahr, wenn ich jetzt das tue.
Ja.
Aber dadurch, dass man eben sowieso das macht, was man machen will, also egal, ob man das jetzt bewusst macht oder nicht, also mich hat das immer irgendwie gesteuert, weil das, was du gerne machst, machst du mit viel mehr Energie, als das, was du machen musst. Und es gibt vielleicht Leute, die sich da sehr disziplinieren können und für immer oder grundsätzlich irgendwie das auch mit viel Energie machen, was sie nicht gerne machen. Aber ich merke so, dass ich viel Energie habe, wenn ich Sachen gerne mache. Und nur mit viel Energie kommt man irgendwie auch voran. Und nur mit viel Energie kann man auch.
Kriegt man auch irgendwann mal Geld.
Ja, glaube ich, tatsächlich.
Ja, ja. Du, das hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich das mal hier ausbreiten durfte.
Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also, bis nächste Woche.